Hallo Lars, bevor es losgeht, habe ich ein kleines Rätsel für dich mitgebracht. Und
Oha.
zwar möchte ich von dir eine Sonderausstattung eines Autos wissen, die es seit 1952 gibt und heute an für sich gar nicht mehr so populär ist. Hast du eine Ahnung?
Sonderausstattung
Brauchst du einen Tipp?
1952. Ja.
Mercedes waren die ersten, die das angeboten haben. Es wog um die 18 Kilo. Kostete 12.000 D-Mark, was ungefähr dreimal so viel war wie ein VW Käfer.
Das war nur die Sonderausstattung.
Das war nur die Sonderausstattung. Und es wurde als erstes in ein Taxi in Bremen eingebaut.
Ich stehe trotzdem total, ich müsste es wahrscheinlich wissen.
Okay, dann hast du jetzt die Zeit zu überlegen, während unser Jingle läuft. Und wir haben einen kleinen Gast heute. Das ist mein kleiner Tipp, den wir noch haben, den ich noch für dich habe. Also, dranbleiben, jetzt geht's los.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
So, hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
Ich muss dich inklusive unseren Gast enttäuschen. Ich stehe total auf der Leitung. Ich habe keine, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es eigentlich wissen müsste, aber keine Ahnung,
Also
total.
das, was ich gesucht habe in unserem Rätsel, das war das Autotelefon. Das Autotelefon wurde
Oh.
1952 zum ersten Mal als Option angeboten in einem Auto. Wie gesagt, ein
Das
Taxi.
war ein Mercedes?
Das waren Ponton Mercedes, genau. Mercedes hat es tatsächlich in die Aufpreisliste dann später mit aufgenommen. Und das ist unsere kleine Brücke zu unserem Gast. Herzlich willkommen, Stefan Anker vom Autotelefon-Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und super Rätsel. Nicht
Ja, nur
schlecht.
ich habe halt leider total versagt. Das tut mir leid. Ja, klar, Autotelefon natürlich.
Aber wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich bin so, weil du 18 Kilo sagtest, bin ich so, dachte ich so Klimaanlage, aber dann hast du ja auch gesagt, gibt es kaum noch. Und Autotelefon gibt es ja tatsächlich kaum noch, weil es gibt in jedem Auto mindestens ein Telefon, aber ein Autotelefon, also ein fest eingebautes, gibt es natürlich schon lange nicht mehr.
Nee, aber es gibt euch, den wunderbaren Podcast seit
Ja.
2018, den machst du zusammen mit Paul Janosch Ersing. Und wir
Genau.
beide, wir sind auch Fans von euch, wir hören euch regelmäßig.
Ja, absolut. Ich höre den sehr, sehr gerne. Also einmal sehr angenehme Stimmen, ihr beide.
Danke.
Und immer überraschende Themen auch. Also ihr kommt immer mit Sachen um die Ecke, die man am Anfang gar nicht so erwartet. Das finde ich immer ganz spannend. Und ihr seid euch auch nicht immer einig. Das finde ich auch ganz gut.
Das stimmt. Und ab und zu überraschen uns die Themen selber, wobei wir uns tatsächlich auch kurz vorher noch mal ein bisschen besprechen, was wir machen wollen. Aber nicht so sehr detailliert. Und manchmal fällt einem eben auch sowas ein. Wir haben ja beide relativ langes Leben als Autojournalisten. Also ich bin ja damit schon fertig, aber Janosch macht's ja noch. Und kommen natürlich auch immer wieder neue Sachen zustande, ist ja klar.
Ja, ihr seid echte Profis im Gegensatz zu uns. Wir sind ja nur interessierte Laien. Und der Unterschied zwischen uns ist ja auch, ihr interessiert euch oder berichtet über die neuen, über die modernen Fahrzeuge und wir gucken so ein bisschen in die Vergangenheit. Aber ihr fahrt ja auch alte Autos, zumindest bei Paul Janosch Ersing weiß ich das. Das steht nämlich auch bei euch auf der Homepage drauf und er erzählt es auch ab und zu.
Ja, er hat tatsächlich ist er ein Oldtimer-Besitzer, ich nicht. Er hat einen W124, also so eine Art Daily Driver. Der fährt jetzt auch nicht so viel, weil Janosch fährt ja auch Testautos und einen Privatwagen haben sie auch noch. Und dann hat er noch eine Piaggio Ape, dieses dreirädrige Nutzfahrzeug,
Ja,
was
sehr
man
schön.
im Italienurlaub manchmal die Toskana-Hügel hochkeuchen sieht. Das liebt er, glaube ich, heiß und innig. Aber ich glaube, ein weiterer Sammler wird er, glaube ich, nicht mehr.
Bist du schon mal mitgefahren mit der Ape?
Nee, bin ich noch nicht. Also weder bei ihm noch sonst wo. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau. Ich glaube, er hat eine mit einer Lenkstange oder mit einem Lenkrad. Nee, kann
Eigentlich sind
ich
die wie
die
eine
Hand nicht
Vespa.
mit.
Eigentlich haben die einen Lenker.
Ja, aber es gibt auch welche mit Lenkrad, meine
Ah,
ich.
okay.
Aber vielleicht bin ich da auch Vielleicht sage ich da was, bevor ich hier Fake News verbreite, sage ich lieber nichts.
Nee, das überlassen wir anderen.
Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wir haben ja wieder Zeitschriften mitgebracht oder Artikel, machen wir mit unseren Gästen einen kurzen Boxenstopp. Das habe ich jetzt im Vorfeld mit dir nicht besprochen. Machen wir aber auch grundsätzlich nicht. Wir überraschen damit immer unsere Gäste. Das sind fünf einfache Fragen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen und deine Liebe zum Oldtimer oder halt auch nicht. Fangen wir einfach mal an. Erste Frage. Oldtimer oder doch lieber ein moderneres Auto?
Modernes Auto.
Willst du auch begründen?
Meine beiden Hände sind links angewachsen und ich kann überhaupt nicht schrauben. Und habe das als junger Mann, als Motorradfahrer versucht, eigene Arbeiten selbst zu machen. Bin grandios gescheitert und würde es mich beim Auto auch nicht trauen. Insofern wäre der Spaß an dem Oldtimer eng begrenzt, weil irgendwann braucht der Pflege oder mal eine schraubende Hand. Und dann wäre ich so einer von diesen Schickimicki-Oldtimer-Fahrern, die für jeden Reifenwechsel zur Werkstatt müssen. Und da habe ich irgendwie auch keine Lust zu.
Lars, ich glaube, er meint uns beide. Zweite Frage. Offen oder lieber geschlossen fahren?
Fahren offen, ansehen geschlossen.
Oh, sehr gut. Mhm. Und wenn du einen Oldtimer hättest, lieber fahren oder lieber in die Garage stellen und anschauen?
Fahren.
Sehr gut. Hast du eine gute Strecke fürs Auto allgemein, wo du sagst, da fährst du gerne lang?
Na, ich lebe ja in Brandenburg. Man sagt so, da kann man donnerstags sehen, wer am Wochenende zu Besuch kommt. Also alles flach und gerade, nicht viele Kurven. Aber ich habe in diesem Bundesland Brandenburg vor, das ist lange her, aber 10, 15 Jahren, habe ich Motorradtouren veranstaltet. Insofern gibt es hier auch kurvige Straßen, gibt es durchaus. Und da gibt es einiges, wo man auch mit einem schönen alten Auto fahren kann. Brandenburg ist ja für seine Alleen bekannt, die es tatsächlich immer noch gibt. Da kann man richtig schön rumgondeln. Ein Freund von mir hat ein Ford Mustang Cabrio. Da haben wir auch schon mal so eine Tagestour zusammen gemacht. Ich durfte auch mal fahren. Das war schon gut.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ich bin auch schon öfters in Brandenburg mit dem Oldtimer bei der ein oder anderen Ausfahrt mit dabei gewesen. Letzte Frage. Was verbindest du mit deinem Auto? Das muss jetzt nicht dein aktuelles Auto sein, kann auch ein altes Auto oder also ein Auto sein, was du früher gehabt hast. Hast du überhaupt irgendwie eine Verbindung zum Auto?
Ja, aber mehr so zum Auto allgemein. Also ich bin ein Riesenfan der Idee Automobil, also die individuelle Mobilität. Und dass dabei dann natürlich auch Design-Ikonen rauskommen bei einem Produkt, was so allgegenwärtig ist, dass jeder eins haben will, dass dann natürlich auch ja so Sachen wie Design, was ja eigentlich eine Nebensache ist, oder wie Image oder was weiß ich, dann irgendwann wirklich große Rollen spielen können. Oder dass man eben uralte Autos aufbewahrt und die absurderweise auch immer noch teurer werden, als die neuen sind. Das passt natürlich dann auch ins Bild und finde ich auch gut. Und ich habe als Journalist auch das ein oder andere Mal an großen Oldtimer-Veranstaltungen teilgenommen, Rallyes und so bis zur Millimilia hin. Aber das würde mich trotzdem nicht dazu verleiten, mir selber eins hinzustellen, aus bekannten Gründen. Und dann ist, wie gesagt, meine Liebe, wenn man das so sagen soll, zum Automobil ist nicht an eine Marke gebunden, sondern tatsächlich daran, dass ich es toll finde, dass man sich mit Autos fortbewegen kann.
Wunderbar. Also ich würde sagen, Lars, Stefan hat sich qualifiziert. Wir machen weiter, oder? Wir müssen den Podcast jetzt an der Stelle nicht abbrechen.
Nein, aber das war schon vorher.
Das war vorher schon klar. Als
Gast, weil wir natürlich schon wussten, was auf uns zukommt, nachdem wir ja das Autotelefon immer fleißig hören. Ne?
Genau. Wer möchte anfangen? Okay, gut, super. Brauchen wir gar nicht lange
sprechen. Weil du hattest schon sehr viel Redezeit jetzt. Stefan ist neu und Gast. Und natürlich lässt man normalerweise dem Gast den Vortritt. Jetzt will ich dich auch nicht ins kalte Wasser werfen, sondern dann kannst du einmal gucken, wie ich darüber erzähle. Und dann sind wir gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ich glaube, das ist angenehmer. Also mir wäre es angenehmer als Gast,
ja, wenn
ich einmal...
Wir nehmen dich in die Mitte.
Genau. Wenn ich einmal hören könnte, was da auf einen zukommt. Ja, ich habe schon wieder die Klassik-Autobild. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich fand, dass ein kleines Titelthema drauf, Also ich habe die Ausgabe Nummer 4, April 2025, kostet 5,90 Euro. Die ist ja relativ günstig, die Classic Auto Bild, im Vergleich zu manch anderen Zeitschriften. Hinten ist die Techno-Klassiker-Werbung drauf, also da freuen wir uns schon alle, dass die in Essen stattfindet und sind alle, glaube ich, auch ein bisschen traurig, dass sie das letzte Mal in Essen stattfindet. Ne? Das ist auch eine Nachricht, die nach über 20 Jahren, also 25 Jahre oder so, glaube ich, gibt es die seit, das ist die 35. Genau, seit, also 35, gibt es die schon seit 35 Jahren? Oh, weiß ich nicht genau. Ja, wahrscheinlich, ne? Die 35. Auto Techno-Klassiker in Essen und die letzte auch. Also wer die nochmal erleben will in Essen, muss dahin. Es gibt da ein bisschen Gerüchteküche, dass sie dann in Düsseldorf stattfinden wird oder eben auch in Köln. Und die Retro-Klassik, also der andere große Veranstalter dieser Messen, der übernimmt Essen. Also nächstes Jahr wird es dann die Retro-Klassik Essen sein wahrscheinlich und die Techno-Klassiker gibt es nicht mehr. Aber das war nicht der Grund, warum ich die Zeitung gekauft habe, das ist nur die Werbung, die halt hinten drauf ist. Was ich spannend fand, war defekte Schlösser zu Besuch beim Schlüsselpapst. Und ich hatte tatsächlich mit meinem Grand Wagoneer, als ich den gekauft hatte, das Problem, dass ich nur noch einen Schlüsselsatz hatte. Also einen Schlüssel für die Tür, einen Schlüssel fürs Zündschloss und einen Schlüssel für den Tankdeckel. Also drei Schlüssel, aber nur noch diesen einen Schlüsselsatz. Und insbesondere der Türschlüssel war schon nicht mehr ganz so vertrauenserweckend. Auch Zündschloss hat nicht immer funktioniert, also manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, dass ich da die Wegfahrsperre quasi, also diesen, den, also dass man nicht einfach das Schloss umdrehen kann, sondern
Lenkradsperre.
Lenkradsperre ist halt gar nicht unbedingt, also es ist so ein Widerstand am Schloss selber, den man da überbrücken muss, durch ein bisschen reindrücken und dann so nach vorne und na, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen rumgesucht. Dann habe ich bei mir im Ort jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, ich kümmere mich drum. Dann hat er irgendwie Schlüsselrohlinge bestellt und hat sich also total viel Mühe gegeben. Und dann hatte ich irgendwie Glück. Aber den hat man jetzt auch nicht überall. Und nicht überall macht's. Und er hat dann irgendwie auch ganz normal abgerechnet. Aber da muss man halt echt Glück haben, dass du irgendwie jemanden findest, der die Schlüssel macht für wenig Geld und sich da auch reinhängt, ne? Also der musste dann nochmal in der USA irgendwie Rohlinge bestellen und dann hat er irgendwie auch ein bestimmtes Gerät noch gebraucht und hat sich echt viel Mühe gegeben und das findet man nicht. Und deshalb fand ich das super spannend. Es gibt also jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, der heißt Guido Wolf und der hat sich darauf spezialisiert, Schlüssel nachzumachen. Aber was er auch macht, wenn man gar keinen Schlüssel mehr hat, kann er auch anhand des Schlosses den Schlüssel nachkonstruieren. Also das ist auch, finde ich, ziemlich cool. Das habe ich auch noch so noch nie vorher gelesen oder gehört, dass das überhaupt geht. Also das vom Grundgedanken kann ich mir das vorstellen. Aber er macht eben sowas, ne? Und er programmiert auch Wegfahrsperren wieder rein. Also wenn man einen Youngtimer hat oder wie auch immer. Jeder, der so einen Ford-Schlüssel hat, ne, diesen knubbeligen, also der kann auch solche Schlüssel, der auch kurzzeitig bei Jaguar mal im Einsatz war, ne, der ja nicht so langlebig ist, auch um solche Schlüssel kümmert er sich und von daher, allein deshalb ist das lesenswert, weil da eine ganze Menge Tipps drin steht, wie man vorgeht, wie man ihn kontaktiert, was er alles kann und was er nicht kann. Die meisten Sachen kann er aber und Das war eins meiner Hauptthemen. Ich weiß nicht, wie ist das bei Mercedes? Kann man da einfach nachbestellen?
Oh, gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mich würde aber mal interessieren, wie pflegt man denn ein Schloss richtig? Haut man da WD-40 rein oder doch eher Graphit? Oder das ist ja, da scheiden sich ja die Geister.
Also ich glaube WD-40 nicht, weil WD-40 ja nicht wirklich ein Gleitmittel, sondern eher so ein Vertreibungstrennmittel ist, ne? Also es vertreibt eher und dann wird das Schloss eher trocken, als dass es geschmeidig bleibt. Ich denke, dass man da wahrscheinlich, und das weiß ich nicht, ich würde ja ein Waffenöl bevorzugen.
Ballistol oder wie das heißt?
Ja, genau, zum Beispiel.
Das ist das Zeug, was so furchtbar stinkt, oder?
Ja.
Doch. Ansichtssache.
Oder gilt das in Oldtimer-Kreisen als wohlriechendes Kosmetikum sozusagen?
Ja, das ist alles, was hinten aus dem Auspuff rauskommt, würde ich mal sagen. Da gibt es immer Leute, die sagen, es stinkt so. Sage ich, nee, das ist so muss das sein. So ist ja das richtig.
Aber auf jeden Fall Schlüssel ist auf jeden Fall ein Thema, was wenig thematisiert wird aus meiner Sicht. Oder zumindest der das Problem hat, hat ein Riesenproblem, sagen wir mal so. Also solange der Schlüssel da ist und alles gut. Aber hier gibt's halt den Guido Wolf, der sich tatsächlich auch darum kümmert, dass er die Schlüssel wieder hinbekommt, also repariert, restauriert und auch wenn die Schlüssel eben verloren sind, er auch dann originalgetreue Schlüssel wieder zurückbekommt und er kann eben auch Schlüssel nachmachen in Originaloptik und kann auch Schließsysteme wieder in Ordnung bringen. Und das ist irgendwie cool, dass sich da einer draufstürzt und das macht. Und deshalb fand ich die Zeitung spannend. Anderes spannendes Thema ist 50 Jahre 3er BMW. Hatten wir zwar schon mal, weil das auch in anderen Zeitschriften drin ist. Aber hier ist auch noch mal wirklich ganz liebevoll das auseinanderklamüsert worden. Und man hat jetzt noch mal diese fünf Generationen, also E21, E30, 36, 46 und 90. Ja,
sehr gut.
Die hat man einmal aufgeteilt und der 21er bis 83, das fand ich auch, 75 bis 83 wurde der gebaut.
Der E21?
Ja, der E21.
Bis 83, ja. Wow.
Ja, das hätte ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Aber 82 wurde schon der E30 gebaut, also da gab es ein Jahr Überlappung.
Das hat man ganz oft mit der Überlappung. Ist auch bei meinem Artikel so. Kommen wir später nochmal dazu, dass Modelle parallel gebaut werden.
Ja, genau. Und das ist beim E21 und E30 auch. Und das hatte ich so vorher nicht auf dem Zettel. Also wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, also weiß ich nicht, vermute nicht. So einfach. Ja, und hätte damit falsch gelegen, so wie mit dem. Aber ich habe ja schon Anfang der Folge bewiesen, dass ich mit Rätseln nicht so gut umgehen kann.
Dass der Stachel so tief sitzt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da hätte ich gleich gesagt, wenn wir zu Gast haben.
So. Und was mir auch neu war, was ich aber mir gut vorstellen kann, ist, dass tatsächlich der Dreier nach wie vor weltweit der erfolgreichste BMW-Typ ist. Der wurde über 16 Millionen Mal verkauft. Das ist schon eine Ansage, ne? Und umso überraschender finde ich, dass man sich jetzt so auf den Vierer fokussiert. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber wir haben ja einen Journalisten hier, der eher mit neueren Autos, vielleicht kann Stefan, vielleicht ist das eine falsche Wahrnehmung von mir, aber ich habe so das Gefühl, also die haben zwar jetzt den M3 Competition als Touring, als Kombi rausgebracht, ne? Das ist natürlich schon nochmal eine Huldigung auch an die Dreier-Serie, aber ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Vierer mehr Präsenz bekommt als der Dreier, aber ja, das mag ich mich auch täuschen. Ja, ansonsten, was ist noch in der Zeit? Also es ist wieder pickepacke voll. Alfa Romeo 156, 166 ist drin, was ich ein sehr schönes Auto finde und sie mutmaßen, das ist ein Klassiker von morgen. Das glaube ich allerdings auch. Ne? Auch wenn der Werkstatt affin ist, also der ist ganz gerne mal im warmen und trockenen, wo dann nochmal sich einer drum kümmert. Zumindest unterstelle ich das den Alphas jetzt mal. Das haben sie da mit drin. Und wieder Schraubertipps, Marktpreise natürlich, ne? Haben sie mit drin. Und dann geht es einmal um den Gründer von Toyota. da ist eine Biografie drin und wie er eben von einem Idealisten zu einem Weltkonzern herangestiegen ist. Auch eine hochinteressante Geschichte an für sich und das übliche dies und das und jenes so ist da noch drin und Ding des Monats ist ein, also die haben ja immer ein Ding des Monats in ihrer Zeitung.
Jetzt stellst du uns ein Rätsel.
Ja, hätte ja sein können, dass du es weißt, ist ein Mercedes 190 SL. Als Tretfahrzeug.
Ah, okay.
Ja, was Horst Lichter da besitzt.
Wahres für Rares verkauft hat, oder wie?
Nö, der ist ja bekennender Oldtimer-Liebhaber, ne? Ja. Der hat ja, soviel ich weiß, eine Garage, die eher hallenähnlich ist.
Okay, mit Tretautos wusste ich jetzt aber nicht so sehr.
Nein, nicht unbedingt mit Tretautos, nein, aber der ist da halt mit
drin. Ich wollte zu den Schlüsseln
ja, also mal mein Lesetipp, die Classic Auto Bild, einmal weil sie eben voll ist und weil sie ein spannendes Thema hat mit den Schlüsseln, wie ich finde, was wenn man das Problem hat, dann tritt das eben auf. Und man lernt noch mal ein bisschen was über die Dreier-Serie. Und ja, dass ich Dreier-Fan bin, das habe ich ja schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt.
Ich wollte noch mal ganz kurz was zu den Schlüsseln ergänzen.
Ja.
Bei Mercedes ist es ja so, es gibt für jedes Fahrzeug, was nach dem Krieg gebaut worden ist, eine Datenkarte. Und da stehen ja alle Schlüsselnummern, kleiner Wortwitz, drin. Also sprich Motornummer, Fahrgestellnummer, Hinterachse, was auch immer, was an Sonderausstattung drin ist und so weiter und so fort. Und diese Datenkarten, die kann man ja abrufen, wenn man so ein Fahrzeug hat. Man muss bloß beweisen, dass man der Eigentümer ist.
Ja.
Da sollte man sich tunlichst das unterlassen, diese Karten irgendwo zu veröffentlichen. Habe ich schon öfters gesehen bei Instagram oder auch auf anderen Social-Media-Kanälen, weil dort nämlich auch die Kodifizierung der Schließanlage drin ist. Und damit kannst du dann zum Mercedes oder wem auch immer hingehen und kannst dir natürlich einen Nachschlüssel anfertigen lassen. Und das sollte man wissen. Also wenn man das veröffentlichen will, dann sollte man zumindest diese Schlüsselnummer verpixeln oder so. Das ist mal ein kleiner Tipp am Rande. Das fällt mir nämlich so ein bei dem Thema Schlüsseln. So, jetzt müssen wir eine Brücke finden für Stefan. Hast du eine Idee?
Ja.
Stefan, was hast du uns mitgebracht?
Ich schaff's ja auch ohne Brücke. Ich habe auch eine Zeitschrift gekauft und gelesen. Und zwar habe ich die Auto Classic, also Auto Classic nur mit C und C geschrieben. Die kommt alle 2 Monate raus. Das ist jetzt das aktuelle April, Mai, Heft 3, 25. Und sie kostet 4,95. Und ich habe die aus einem ganz eigennützigen Grund gewählt, weil ich arbeite für die. Nicht ständig und nicht dauernd, aber es ist eine Geschichte, ist schon erschienen. Da habe ich den Auftrag gehabt, den Andreas Dünkel zu porträtieren in Wort und Bild, den Chef von Motorworld. Jetzt der nächste Text, auch eine Porträtgeschichte, ist schon abgegeben. Und den dritten Text muss ich jetzt bis nächsten Mittwoch irgendwie abgeben. Also ab und zu rufen die mal an und geben was in Auftrag, und was ich besonders gerne mache, wenn auch die Fotos mit in Auftrag gegeben werden. Deswegen habe ich die jetzt genommen, um da ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, dass meine Texte da auch gelesen werden. Und der Beitrag, der mich aber tatsächlich interessiert hat, falls jetzt Gerrit Reichel, so heißt der geschäftsführende Redakteur, da hatte ich es ja auch gehört, die Headline oben ohne in den Frühling, also 4 alte Cabrios, das hat mich nicht so gepackt. Wahrscheinlich, weil ich selbst oft genug solche Geschichten produziert habe und das kann ich dann einfach nicht mehr sehen. Aber Kaufberatung NSU RO 80 ist da drin. Und NSU RO 80, das ist so ein Ding, was aus meiner Kindheit irgendwie auch kommt und was mich dann auch so ein bisschen scharf macht irgendwie. Und das ist eine ganz, ganz tolle und kenntnisreiche Geschichte, die der Autor da geschrieben hat, den ich im Übrigen auch persönlich kenne. Roland Hildebrandt heißt der. Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht, aber ich meine, der ist irgendwo auch in leitender Funktion tätig in Oldtimer-Kreisen. Aber das kann sich auch geändert haben. Jedenfalls ist das ein ganz ein Kollege, der sich ganz wahnsinnig mit Oldtimern auskennt. Und der hat Kaufberatung ist schwer zu sagen. Also Kaufberatung hätte ich es jetzt nicht genannt, weil so einen schwunghaften Handel mit RO 80 gibt es nun heute nicht mehr, weil es sind nicht viele gebaut worden, es sind nicht viele übrig geblieben. Die meisten, die übrig geblieben sind, sind Ausschlachtautos, damit man an Teile rankommt, wie zum Beispiel das Dach. Man muss das Dach manchmal komplett wegflexen von einem anderen, weil man die Führungsschienen für das Schiebedach nicht mehr nachbestellen kann. Und wenn das da durchgerostet ist,
oh mein Gott,
kann man das nur noch fixen, wenn man das ganze Dach erneuert, sozusagen. Also da sind schon Leute mit mehreren rechten Händen gefragt, wenn sie sich um RO 80 kümmern wollen. Ich glaube, von euren Hörern weiß es jeder, dass der besondere Reiz dieses Autos an zwei Dingen aufzuhängen ist. Einmal natürlich der Wankelmotor,
Ja.
Dessen Funktionsweise nie jemand so richtig erklären kann, was wirklich extrem schwer ist. Und dann das Design. Und wenn man das Auto heute sich ansieht, sieht es nicht aus, als wäre es vor 50 Jahren erschienen, sondern vielleicht vor.
Ja, ja, der 67 bis 69 ja, ist der gebaut worden. Genau.
Also das ist wirklich schon
ein bisschen her, ne?
50 Jahre her, genau. Ja. Das ist wirklich, damals muss der muss wie eine Bombe eingeschlagen sein. Also damals war ich jetzt auch noch nicht mal 10. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass einer unserer Nachbarn damals einen hatte. Und mein Vater, der so vom Opel Kadett A zum Mercedes 200 Diesel aufgestiegen war, der sprach immer mit so einer Mischung aus Geringschätzung und Neid über diesen Ruhr 80, weil er eben dieses Experimentelle, was der Wankelmotor ja irgendwie darstellte, auch wenn das uralte Technologie irgendwie auch war, das passte in seine Grundhaltung irgendwie nicht rein, hätte er nie gekauft. Aber dann war der natürlich schicker als jeder Mercedes, der war zum Teil bequemer als jeder Mercedes, der war besser ausgestattet als viele Mercedes und der war fast so teuer wie ein Mercedes. Also BMW hat er locker hinter sich gelassen in der Preisliste. Und sein Schicksal war, dass der halt aus NSU kam. Das ist ja ein NSU, der letzte NSU, der gebaut wurde unter dem Namen NSU. Und dass das ja in den Volkswagen-Konzern integriert wurde und unter Audi-Führerschaft stand. Und Audi hat in derselben Zeit so in etwa, die Geschichte habt ihr sicher auch drauf, da hat ja ein Ingenieur bei Audi heimlich den Audi 100 entworfen.
Ja.
An allen Führungskräften vorbei, vor allen Dingen an Wolfsburg vorbei. Und dann ist der einfach ein wahnsinniger Erfolg geworden. Und das ist dieselbe Zielgruppe wie der Ruhr 80. Und der Audi 100 hat sich laut diesem Artikel hier 20 Mal besser verkauft als der Ruhr 80. Damit war das jetzt das Schicksal schon besiegelt. Man macht als normaler Autokonzern, was ja Volkswagen, Audi dann ja auch ist, macht man nicht solche Experimente, dass man so einen freien Radikalen da noch 20 Jahre im Modellprogramm weiter hat. Und so ist der eben ganz schnell irgendwie zu einem Oldtimer geworden. Der ist schon Oldtimer gewesen, als es Youngtimer noch gar nicht gab. Und das Witzigste an dem Artikel ist, das war für mich wirklich neu. Auf der Broschüre oder auf den Werbeplakaten vom Ruhr 80 gibt es einen Werbeslogan und der heißt Vorsprung durch Technik. Kommt Audis Vorsprung durch Technik. Jetzt bin ich Mackie gerade ganz, oder man hört ihn ja auch ach nee sagen, also das ist was offensichtlich selbst alte Oldtimer-Füchse, was euch noch neu ist.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht. Ja. Weil ich habe ja mal NSU dann irgendwie auch bei, also klar, ein Audi, aber gab es nicht auch was mit Fiat oder so?
Was meinst du, mit dem Wankelmotor oder dass die Interesse an NSU, an den NSU hatten oder wie?
Ja, irgendwie sowas. Da gab es auch davor noch, ne? Also
Mercedes hatte großes Interesse an dem Wankelmotor.
Ja.
Und hat er selber parallel entwickelt.
Wir haben auch selber parallel
aber entwickelt. Haben das ja auch eingestellt.
Ja, alle. Gibt kein Auto mehr mit Wankelmotor, oder?
Falsch. Mazda.
Gibt es immer noch ein Mazda? Also bei Mazda macht ja ab und zu mal so ein Sportmodell. Der letzte hieß RX-9, aber ob der noch neu auf dem Markt ist, also ob man den noch neu kaufen kann, ich glaube eher, ist gerade wieder Wankelpause. Also
Wankelpause.
Ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber um das vielleicht noch zu sagen, ab 6.000 Euro heute gibt's fahrbereite Ruhr 80, ab 10.000 ganz okay und ab 15.000 bis 20.000 dann sind sie richtig gut.
Wir sind schon bei 2. Hm.
Denn dann ist Zustand 2 und damit kann man damit umgehen. Aber nun ja, das ist die Rostvorsorge der späten 60er Jahre. Da muss man sicherlich immer ein bisschen ein Auge drauf haben auf das Auto. Und der hat natürlich auch viele verbaute Ecken, wo man nicht gut gucken kann. Das ist das, was ich zu der Geschichte sagen kann, die ich wirklich gerne gelesen habe, auch wenn sie für meine persönliche Bedürfnisse zu viel Detailwissen noch über technische Details preisgegeben hat. Aber das ist Das weiß ich und das macht mich auch ehrfürchtig vor diesem Job, für so eine Oldtimer-Zeitschrift zu schreiben. Die Leser sind nehmen es ja viel, viel genauer. Ja, also ich würde niemals so einen Werkzeugtest oder irgendwie sowas verfassen, weil da hast du immer hunderte von Lesern, die das besser wissen als du. Und meine nächste Aufgabe, also ich habe zu schreiben über den Barockengel von BMW, mhm, einer ganz besonderen Ausprägung, nämlich als Feuerwehrfahrzeug. Da gibt es sicher auch Leute, die viel mehr über den Barockengel wissen, als ich heute, 8 Tage vor Textabgabe weiß, oder 10 Tage vor Textabgabe. Da muss ich mir noch einiges anlesen und ein bisschen gucken, dass ich das da auch korrekt aufschreiben kann, ohne aber diesen Ton anzumaßen der Experten, ne? Also es gibt ja in der Fraktion der Oldtimer-Berichterstatter, da gibt es ja Leute, die wirklich jede Schraube persönlich kennen und die daraus auch ihre Existenzberechtigung ziehen und dann auch so eine gewisse Position dem Leser gegenüber einnehmen. Immer so ein bisschen von der Kanzel herab liest sich das manchmal. Das kann ich nicht, weil mir das gar nicht zusteht. Und ich muss jetzt irgendwie so sehen, dass ich da so einen Mittelweg finde, dass ich unterhaltsam bleibe, aber nicht falsch bin.
Also das finde ich super spannend. Den Barockengel als Feuerwehrwagen kenne ich nicht. Ich kenne ihn als Polizeifahrzeug.
Genau.
Da habe ich diverse Fotos gesehen.
ISA 12. Alarm für ISA 12. Gab es so eine Fernsehserie?
Es gab eine Fernsehserie. Natürlich. Genau. Jetzt, wo du sagst, klar.
Und ich sage das hier jetzt schon, weil der steht auch schon in der Ankündigung fürs nächste Heft. Also der Druck erhöht sich so langsam auf meinen Text. am 22. Mai kommt die neue Ausgabe raus und da steht hier drin, stilvoll zum Einsatz, einer von nur 6 Barockengel BMW 501 2,1 Alarmvorfahrwagen der Berufsfeuerwehr München. Der kommt da in dem Text vor. Und also das ist jetzt kein Lösch, keiner mit einer Leiter auf dem Dach, sondern da saß der Branddirektor drin oder der Brandhauptmann, der den Zug anführte sozusagen. Und ja, da gibt's halt einen, der sich sehr, sehr intensiv um dieses Auto kümmert und den habe ich ausführlich gesprochen. Leider konnte ich die Fotos nicht machen, weil als ich da war, war das Wetter echt schäbig. Da mussten wir dann jemand anders hinschicken, weil immer zwischen Brandenburg und Bayern zu pendeln ist jetzt auch dann auch nicht so sinnvoll.
Kommt ein bisschen was zusammen.
Aber gut, das läuft dann unter der Rubrik, man kann nicht alles haben. Ansonsten, wenn ich noch einen kleinen Überblick über das Heft noch geben soll zum Schluss, ist eine schöne Reportage drin über eine Oldtimer-Rallye, eine Winter-Rallye tatsächlich, was man ja nicht so häufig gibt. Es ist eine wirklich gut fotografierte Story drin über eine holländische Familie, 2 Brüder und ihr Vater, die sich warum auch immer in DDR-Zweitaktautos verliebt haben und eine kleine Sammlung aufgebaut haben aus Trabant, Wartburg und Barkas. Und dann ist noch eine schöne Geschichte drin über Citroën, das gute alte Citroën-Wesen, so zu Zeiten Citroën Ami und Citroën BX. Und wenn den Ami vor sich hat, das ist dieses Parallelogramm auf dem, ne? Leider im Heft nur in Anführungszeichen ein Break, also ein Kombi, der diese Parallelogrammform dann halt nicht mehr hat. Aber das Ende des Ami und der Anfang des BX liegen nur 6 Jahre auseinander.
Oh, das hätte ich nicht gedacht.
Wenn man die Autos sieht, ne?
Das hätte ich nicht gedacht.
Dazwischen kommt noch der GS. Und ja. Aber das ist, also ich habe ja auch mal, ich fahre jetzt Passat-Variant, also richtig völlig uncharismatisch sozusagen. Und davor habe ich zweimal einen Berlingo gefahren und 2 Citroën C5-Kombi. Und seitdem schlägt mein Herz noch ein bisschen wieder für Citroën, dass man da so ein bisschen guckt, was haben die früher gemacht und wie mutig war das alles und dass die überhaupt damit durchgekommen sind. Und so, das ist
heute noch nicht. Die Franzosen waren eigentlich schon immer mutiger, ja, wenn es um so auch Designsprünge, ne? Also von, also das gleiche Modell, aber dann Designsprünge. Auf der anderen Seite machen sie jetzt einen besseren Job, wenn sie Legacy auf Elektroautos umbauen, meiner Meinung nach, ne? Mit dem R5 und dem R4.
Ja, Moment, das ist ja nicht Citroën.
Das ist ja Renault. Meine Franzosen, ne? Allgemein
so,
Franzosen.
Okay, ja. Weil bei Citroën siehst du ja nichts im Augenblick. Die haben ihre Edelmarke DS, aber da machst du das Label ab und du erkennst nicht, was es ist.
Nee, das ist, also das finde ich auch nicht.
Weil das alles Stellantis ist, oder nicht? Also Citroën und Renault oder nicht?
Nee, Renault Peugeot. Ist auch nicht.
Also Peugeot hat Citroën übernommen, dann hieß es, war es ganz lange PSA.
Und PSA, genau.
Die sind immer noch das Zentrum von Stellantis und da wird jetzt Fiat und Chrysler und Opel, also so ein riesen Gemischtwarenladen. Deswegen liegen die auch in den weltweiten Statistiken immer so sehr weit vorne, weil sie so viele Marken haben. Die sind irgendwie Top 5 oder so, glaube ich.
Deshalb gibt es den Opel Rocks, den Citroën Ami, den, ich glaube, der heißt auch Ami, ja. Fiat Topolino und gibt es noch eine Variante?
Dieses, ich glaube, Peugeot gibt es hier nicht.
Vom Dino gibt es den nicht, ne? Aber dieses kleine, billige Elektroauto, was eigentlich gar kein Auto ist, sondern für Fahranfänger, sage ich mal, was so 45 km/h schnell fährt und aus vielen Gleichteilen besteht. Also die Türen zum Beispiel da sind ja rechts wie links gleich, deshalb sind die unterschiedlich angeschlagen.
Genau, und die Frontmaske und die Heckmaske ist auch gleich, bis auf die Aussparung. Aber nee, die Aussparungen für die Scheinwerfer und die Rückleuchten sind auch gleich, nur dass die halt, die einen sind weiße Lampen und die anderen sind rote.
Richtig, genau. kurz nochmal ganz zur Ergänzung, Mazda hat aktuell einen Wankelmotor.
Tatsache.
Und zwar ist das ein Elektrofahrzeug, was ein Range Extender hat und der Range Extender ist ein Kreiskolbenmotor, also ein Wankelmotor.
Das ist auch interessant, weil einer der Gründe, der dem Wankelmotor den Garaus machte, war ja der hohe Verbrauch.
Ja.
Und dass man jetzt ausgerechnet in einem Range Extender, also Reichweitenverlängerer für den Elektrowagen, einen Wankelmotor einsetzt, ist ja schon irgendwie ungewöhnlich. Aber offensichtlich ist es so, dass bei gleichbleibender Drehzahl auch ein Wankelmotor einigermaßen verbrauchsgünstig zu betreiben ist. Nicht nur
und vor allen Dingen der Gewichtsvorteil. Ein Wankelmotor ist leichter. Deutlich leichter als ein normaler Verbrennungsmotor. Ja. Und auch noch mal kurz zurück zum NSU Roh 80. Ich finde ja das Design so cool, weil es ja wirklich ein sehr aerodynamisches Design ist, was es für die Zeit war das ja sehr ungewöhnlich. Und wenn man den von der Seitenansicht sich anschaut, dann sieht er auch so ähnlich aus wie Opel Rockstar oder Citroën Ami, nämlich von vorn und hinten fast gleich.
Vorne und hinten sehr ähnlich, genau. Das
als ich sehr Kind cool.
Konnte man den gut zeichnen, wenn man einfach Three-Box aufs Papier machte. Und mich hat der auch tatsächlich immer, die Front von dem hat mich immer an die von mir so heißgeliebten Autoscooter-Fahrzeuge erinnert. Ich liebte schon als ganz kleiner Junge Autoscooter.
Ja, die sind so.
Die eckigen Scheinwerfer.
Genau.
Ja. Cool. Ja, ist ein super Auto.
Also der Roh 80 ist auch in meiner Zeitung, die ich heute vorstelle, ist er auch drin. Da wird er dann gemeinschaftlich mit dem Audi B3, also mit dem 80er B3 verglichen, was eigentlich ein bisschen hinkt, was ich heute gelernt habe, ist eigentlich der Audi 100, ne? Der da.
Also ich will mal gucken, ob ich den drin habe, aber ich habe ihn nicht drin.
Ist auch ein Roh 80 drin?
Nee, ich hab gerade mal bei den Anzeigen geguckt. Da ist ein NSU.
Da ist ein Himmelblauer drin mit viel Chrom, wie man das kennt, ne? Und schön diese durchgehende Front vorne, die wirklich irgendwie modern, nach wie vor modern ist, wie ich finde.
Also in meiner Zeitung, in der Auto Classic, ist auch 50 Jahre 3er BMW drin. Aber dann nur konsequent bei der ersten Generation geblieben.
Sehr gut. Das ist auch eine schöne Brücke für mich, weil der Designer der ersten Generation vom BMW E21, Lars, dir muss es aus den Ohren rauskommen. Wer ist der Designer vom E21?
Ich bin heute...
Rätsel ist nicht so dein Ding heute. Nee. Also ist der gleiche Designer wie von der Mercedes Pagode.
Ja, ich weiß, 600er, ich weiß nicht mehr, aber mir liegt auch der Name auf der Zunge, aber
Paul ich bin Brack. Heute...
Ja,
Paul Brack.
So. Paul Brack, so heißt er.
Ich habe mitgebracht also erstmal vielen herzlichen Dank, Stefan, für den tollen Bericht. Und übrigens, wir haben schon von dir einen Artikel hier vorgestellt bei uns. Nämlich genau den von dem Motorworld Gründer. Den hatten wir auch hier gehabt.
Sehr gut.
Kann man auch mal nachhören. Ich weiß gar nicht, welche Folge, müssen wir mal schauen. So, ich habe mitgebracht das Magazin für Youngtimer und Oldtimer Classic Cars von der Autozeitung, Ausgabe 4,25 für 5,40 €. Und da bin ich nicht dran vorbeigekommen, weil da Mercedes W115, W114 drauf ist, aber nicht irgendeiner, sondern wir waren ja auf der Messe, Lars, auf der Retro Classic, du erinnerst dich.
Ja, daran erinnere ich mich.
Und da haben wir ja einen bestimmten Typen von einem W114 oder 115 gesehen.
Ja, auch daran erinnere ich mich.
Willst du uns aufklären?
Tatsächlich, ne? Ja, das war so eine Pickup-Variante.
Genau.
Wie heißt sie denn noch
gleich? Die heißt tatsächlich La Pickup. So haben die die in Argentinien genannt.
La Pickup.
Offizielles.
Es gab zwei Einzelkabinen und zwei Doppelkabinen. Wobei die Einzelkabine Dreisitzer sind. Die haben eine durchgehende Sitzbank.
Genau.
Bei dem Doppelkabiner weiß ich gar nicht mehr, ob die. Nee, der hatte zwei Einzelsitze vorne und dann eine Rücksitzbank. Und das sieht eigentlich so aus, dass die Rücksitzbank zur Vordersitzbank wurde bei den Einzelkabinen. Und dann kann man da zu dritt sitzen. Sensationell. Ich liebe das Auto. Also ich bin eh ja für ein Unit zu haben, also für ein Limousine quasi als Pickup, ne? Und nicht ein geländefähiger Pickup. Also ich habe da, ich fühle mich auch total wohl, wenn ich in Australien oder Neuseeland bin, wo die ja noch ganz viel rumfahren. Ja. Und der El Camaro, da gibt es jetzt eine Neuauflage. Der wird jetzt als neues Fahrzeug kommen, ja. Gut, ich schweife jetzt ab, aber die drei waren alle zu verkaufen.
Bei dir.
Die drei waren zu verkaufen und ich war ja beruflich da, deshalb hatte ich keine Zeit und das war, glaube ich, auch gut so, weil sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt Besitzer.
Also das ist ein offizieller Pickup von Mercedes, der wurde aber nur in Argentinien gebaut. Hintergrund ist, in Argentinien mussten die Fahrzeuge, wenn sie dort verkauft werden sollten, auch dort gebaut werden. Und man hat dort Completely Knocked Down, CKD-Fahrzeuge hingebracht. Ich kannte den Begriff ehrlich gesagt gar nicht.
CKD, ja.
Hat die dort halt dann zusammengebaut zu diesen Pickups. Aber es ist gar kein Pickup, den ich hier habe. Ich habe hier nämlich einen Vergleich von seltenen Mercedes-Kombis. Und da ist einer der W115 als Kombi und der andere ist der Vorgänger, die Heckflosse als Kombi.
Mhm.
Und jetzt sagt man, gab es ja gar nicht von Mercedes. Ist auch richtig, gab es nicht von Mercedes. Der erste Kombi von Mercedes war tatsächlich der W123, also der Nachfolger vom Strich-8er. Aber es gab Karosseriebauer, die diese Fahrzeuge gebaut haben und es gab gar nicht mal so wenige. Es gab nämlich einmal deutsche Unternehmen, die Firma Binz, die wird man ja noch kennen. Dann auch die Firma, jetzt muss ich einmal schauen, Mies heißt die, glaube ich. Da muss ich einmal kurz hier blättern. Genau, Miesen in Bonn. Die haben die in Deutschland umgebaut. Dann gab es aber auch noch eine große Firma in Belgien, IMA. Und in England Crayford und zu guter Letzt noch in Portugal eine Firma. Und hier sind halt zwei dieser Fahrzeuge, werden hier vorgestellt, der Strich-8er und wie gesagt der Vorgänger, die Heckflosse. Und das ist wirklich super interessant geschrieben. Also zum einen diese Fahrzeuge, das ist ja Vorgänger und Nachfolger, ne? Die Heckflosse ist der Vorgänger der Mittelklasse-Limousine des Strich-8ers. Hier wird natürlich auf die technischen Unterschiede halt eingegangen. Aber ich fand es vor allen Dingen interessant zu sehen, wie unterschiedlich man diese Thematik angegangen ist. Also die Heckflosse sieht wirklich aus wie aus einem Guss. Wir werden davon Bilder in die Shownotes, wie es so schön heißt, reinstellen. Und der Strich-8er, da sieht man, dass man auf diese Limousine hinten quasi noch so ein Fenster einfach raufgebaut hat, also wie so ein Rucksack sozusagen.
Ja, ja, beim Strich-8er ist es leider nicht so gelungen, wobei das natürlich schon, also der Strich-8er ist nach wie vor ein sensationelles Auto, wie ich finde, und den als Kombi ist ja umso cooler, ne?
Und der Strich-8er war ja das meistgebaute Fahrzeug zu der Zeit von Mercedes, was mehr gebaut wurde in Summe als alle vorherigen Modelle, die nach dem Krieg gefertigt worden sind. Über 2 Millionen Strich-8er wurden produziert.
Oh, ist das wow. So? Okay.
Ja, und die wurden, 67 ging es los mit der Vorserie, 68 wurden die dann vermarktet und daher kommt auch die Bezeichnung Strich-8, weil die Typenbezeichnung ist die gleiche wie beim Vorgänger, wie bei der Heckflosse. Also wenn du einen 220er hattest, wusstest du nicht, was ist denn jetzt, also welches Modell ist es denn? Ist es jetzt der W114 oder 15, wie er heißt, oder ist es der Vorgänger der W111? Und da hat man halt gesagt, okay, ab 68 wurden die gebaut und dann gab es entsprechend in den Fahrzeugpapieren hinter der Typenbezeichnung einen Schrägstrich und eine 8. Und ich vermute mal wegen Baujahr 68, weil die dann halt da auf den Markt gekommen sind. Und was ich interessant fand, ich habe mich natürlich dann auch noch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie die anderen Kombis aussahen. Und die sind komplett anders geworden, gerade beim Strich-8er. Wenn man da mal diese englische Firma Crayford sich anschaut, da sieht der richtig gut aus. Der hat einen richtig...
Das von Engländern, du.
Und das von Engländern. Also, das sieht aus wie ein Shooting Break. Auch da werden wir mal Bilder.
Wobei, eigentlich tue ich den Engländern gerade Unrecht. Eigentlich, wenn man überlegt, die Autos aus der Zeit, aus England, ne? Wenn ich da an den Jensen denke oder auch an den Jaguar, das waren alles ja. Aston Martin, das waren alles elegante Fahrzeuge, ne? Das stimmt nicht. Also das ist, das nehme ich zurück, Engländer. Ihr habt damals schöne Autos gebaut.
Okay, nehmen wir jetzt einfach so hin. Jedenfalls, die haben die Rohkarosserien von den Fahrzeugen bekommen, sowohl von der Heckflosse als auch vom Strich-8er. Und das nannte man halt CKD, also Completely Knockdown Teilkarosserien.
Ja, das macht man heute aber immer noch. CKD.
Na, das wird ein Thema werden, wenn Trump weiter auf seine Zölle
die machen heute schon CKD. Also jetzt bei Mercedes zum Beispiel werden ja die ganzen SUVs gebaut in der USA. Also nicht alle, aber also GLE, GLS und dann EQS und EQE als SUV-Variante. Ne? Und dann werden aber auch im Nachbarwerk, also die haben da mehrere Hallen und dann wird im Nachbarwerk dann auch CKD gemacht. Also da wird dann zum Beispiel die E-Klasse als Cabrio wird da als CKD gebaut oder auch die ein oder andere C-Klasse. Und das ist schon üblich. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Thailand, wo eine extrem hohe Besteuerung auf Fahrzeuge ist, also 300%, ne, ist da drauf, wird zum Beispiel der GLC als Hybridvariante, also nur mit einem Motor, wird er in Bangkok gefertigt, aber die Bauteile an sich kommen halt als Einzelteile, also ein Teil wird in Thailand, so Sitze und so weiter, die werden in Thailand gefertigt, aber alles andere kommt dann aus Deutschland in Einzelteilen, also der kommt dann als Bausatz quasi nach Bangkok und wird dann da zusammengebaut, ne? Und dann ist es halt gefertigt in Thailand und dann fallen eben nicht die 300% Steuern drauf an.
Ja, und ja, so haben die das damals auch gemacht, aber nicht wegen der Steuerthematik, sondern einfach, weil sie halt die Kombis gebaut haben. Und mal zu den Preisen, das fand ich auch ganz interessant. So ein Strich-8er, nicht Strich-8er, der Vorgänger, die Heckflosse als Kombi kostete 18.800 Euro.
Mark.
D-Mark, Entschuldigung, natürlich D-Mark, was ein Aufpreis von rund 60% entsprach. Das hat schon ein bisschen was gekostet und das waren auch keine Handwerkerfahrzeuge, das waren damals wirklich schon Lifestyle-Fahrzeuge, also der Strich-8er hat einen tollen Holzfußboden, wie man das heute bei der G-Klasse wieder bestellen kann. Das hatte der damals schon gehabt, also wirklich, da möchte man gar nicht, dass der Malermeister seine
Fahrreine nur besser fahren als eine G-Klasse. Ne?
Ach, der ist vor allen Dingen auch schöner, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls wirklich toll gemacht in drin und was ich auch nicht wusste, das habe ich hier erst dazugelernt, bei Mercedes gibt es ja bei den Kombis die Möglichkeit, dass man hinten im Kofferraum eine weitere Sitzbank haben kann, die entgegen der Fahrtrichtung ist. Bei den Amerikanern ganz beliebt und dann macht man halt einen Siebensitzer draus. Das haben die hier erfunden, als sie sowohl die Heckflosse als auch den Strich-8er als Kombi umgebaut haben. Das hat Mercedes einfach übernommen von den Anbietern, die diese Fahrzeuge gebaut haben. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und Mercedes hatte tatsächlich sogar selber einen Strich-8er als Kombi in der Entwicklung gehabt. Ist aber nicht dazu gekommen. Da gibt es unterschiedliche Angaben hier. In der Zeitung steht halt drin, dass die sich nicht getraut haben, dass der Vorstand gesagt hat, machen wir nicht, es passt nicht zu unserem Image, so ein Transporterfahrzeug. Eine Generation später haben sie es dann gemacht. Und auch sehr erfolgreich. Allerdings ist ja die Ära des Kombis bei Mercedes mittlerweile dann auch vorbei. Ich glaube, die jetzige E-Klasse soll der letzte Kombi sein, den es von Mercedes gibt.
Ja, das ist ja, da kann ich was beitragen von den neueren Autos. Das ist nun mal so, dass die die Machete SUV, die durch den Autodschungel sich wütet, dass die natürlich auch Kollateralschäden verursacht, dass manche Autotypen sich einfach nicht mehr lohnen. Die Limousine waren die ersten, die so ein bisschen darunter gelitten haben. Und inzwischen sind es in vielen Segmenten auch die Kombis, ne? Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil ich liebe wirklich große Kombis, ne? Das, und ich hätte fast, also der Passat, den ich jetzt habe, den habe ich gekauft, da war der 1,5 Jahre alt, also quasi ein Neuwagen. Und ich hatte überlegt, ob ich nochmal eine E-Klasse, so eine vieräugige E-Klasse, so bis zu 10.000 Euro wollte ich ausgeben. Und dann musste aber schon Autos nehmen, die über 200.000 Kilometer haben. Ja. Aber das ist einfach ein Traumauto. Und weil die E-Klasse Kofferräume auch so riesig sind. Also vor allen Dingen, wenn du den Sitz noch umklappst. Ne? Das ist wirklich, wirklich großartig. Und ich habe tatsächlich bei einem Händler mal eine Probefahrt gemacht und ich hätte ihm wahrscheinlich den Wagen abgekauft, wenn nicht ich einen Fehler daran entdeckt hätte. Also der machte seltsame Geräusche und das habe ich dem auch gesagt. Und dann hat er den tatsächlich vom Platz genommen und auch aus mobile.de rausgenommen und hat den dann erstmal repariert, aber hat sich nicht wieder bei mir gemeldet. Aber ich habe dann auch gesagt, nee, ich meine, was hätte ja sein können, weißt du, ich merke diese Geräusche 14 Tage später, oder sie kommen erst 14 Tage später, ja. Und dann hast du, und ich brauche das irgendwie nicht. Ja. Ich bin als Fotograf relativ mobil und ich will nicht darüber nachdenken, ob mein Auto morgens anspringt oder nicht. Ja. Also insofern habe ich das dann doch nicht gemacht. Aber das ist die einzige Chance, also eine neue E-Klasse, da ist die Leasingrate doch schon sehr, sehr hoch. Ja. Das muss ich sagen. Das wäre nichts für mich.
Aber auch die alten.
Die sind super teuer geworden. Also genau. Wirklich hohe Summen. Ob das teuer ist, ist ja auch nochmal so eine Betrachtungsweise. Aber es ist einfach viel Geld, was sie da inzwischen für so eine E-Klasse aufrufen, aber auch für eine C-Klasse-Kombi. Ja. Man muss nochmal zu den Kombis aber sagen, dass das ist ein sehr, sehr deutsches Thema. Ne? Also das ist tatsächlich also auch gar nicht unbedingt europäisch, sondern sehr deutsch. Wir mögen Kombis, wenn du aber halt, also ich bin ja beruflich viel auf der Welt unterwegs gewesen, auch viel in der Autoindustrie und es ist halt immer ein Sandero oder halt eine Limousine, das ist das, was die Leute überwiegend wollen und wenn sie ein geräumiges Auto haben wollen, dann weichen sie eben auf dem SUV. Ja, früher auf dem Geländewagen, Land Cruiser zum Beispiel, Toyota Land Cruiser oder wie auch immer oder auf dem Pickup oder jetzt heute halt dann auf den SUV aus. Oder also seit einigen Jahren schon und seitdem der SUV dann auch noch bei uns jetzt immer populärer wird, also selbst auch da Kleinstwagen irgendwie ein bisschen höher gemacht werden und so ein bisschen SUV-mäßig sind, lohnt es sich für die zunehmend nicht mehr ein Kombi zu machen. Ja, ich finde auch noch viel Kombis schöner und reizvoller an für sich, aber gut.
Also ich muss auch sagen,
normal gesehen wird das anders betrachtet.
Ein SUV ist ja nichts anderes als ein hochgelegter Kombi. Ne? Also das ist ja von der vom Raumnutzen her schon sehr, sehr ähnlich. Mhm. Aber Thema Marktlage. Die Heckflosse wurde, jetzt muss ich mal schauen, gar nicht so oft gebaut. Ich habe irgendwas von 2000 Stück gelesen. Die kriegst du im Zustand 2 ab 61.000 Euro.
Wow.
Was aber okay ist, eine Heckflosse, ne? Also, das ist ja wirklich schon ein älteres Auto.
Das den, sagt der Mercedes-Fan.
Aber wir reden von dem Kombi, nicht von der Heckflosse.
Vom Kombi. Von denen, genau, die hier vorgestellt sind in der Zeitung. Ja. Und von der, vom Strich 8er. Da sind viel weniger gebaut worden. Stückzahl über 150 heißt es hier so lapidar. ist nett, aber also sehr viel mehr werden es nicht gewesen sein. Kriegst du Zustand 2, 18.600 Euro.
Oh.
Das hätte ich nicht gedacht. Also wer weiß, wie das mit den anderen Herstellern ist. Das ist jetzt hier diese Variante.
Das ist, wie du das gesagt hast. Der sah einfach Kombi nicht so gut aus und die Heckflosse wirklich, als ob so sein sollte.
Ja, wie gesagt, es gab ja 4 verschiedene Anbieter, die alle dann halt ein bisschen anders aussehen.
Insgesamt haben die nicht mehr als 150 geschafft davon?
Also dieser Anbieter, das ist dieses portugiesische Werk. Und die haben 150 davon gebaut. Wie viel die anderen gebaut haben,
das weiß ich nicht. Die anderen drei wissen wir nicht, ne?
Das wissen wir nicht, genau. Aber fand ich super spannend, der Artikel. Hier ist auch ganz viel über die technischen Änderungen zwischen Heckflosse und Strich Achter halt drin. Dass die Aufhängung eine andere ist, die Bremsen jetzt alle mit Scheibenbremsen, nicht mehr mit Trommelbremsen hinten etc. Alles sehr aufwendig verändert und sehr, sehr gut beschrieben. Also den Bericht fand ich super. Ansonsten, der Titel hier bringt es auch. Doppelte Größe, doppelter Fahrspaß, Hubraum, bringt es wirklich was? Und da vergleichen sie drei verschiedene Fahrzeuge. Audi 100.
Ja.
Das ist, also da will ich mal den Artikel lesen, da änderst du vielleicht deine Meinung. Audi 100 Avant gegen Audi V8.
Manche Sachen will man ja nicht wahrhaben, auch, weißt du?
Porsche 928 S4 gegen Porsche 944 Turbo und zwei Glasvarianten, die ich nicht kannte, den 2600 V8 gegen den Glas 1300 GT. Auch ein sehr, sehr guter Artikel. Und dann zu guter Letzt zwei Artikel, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen möchte. 75 Jahre Bulli.
Ja, richtig.
Mit dem T1, dem Bahndor Bulli, also Bahndor mit den Scheunentor Türen, die an der Seite sind, machen sie einen Ausflug durch Berlin. Allein das, was sie sich in Berlin da anschauen und wo sie das Auto fotografiert haben, finde ich schon super. Und den habe ich mir noch nicht durchgelesen, den muss ich mir noch durchlesen. Youngtimer-Vergleich, Kraftzwerge, Mini Cooper S gegen Smart 4x4 Brabus und Renault Clio Sport 16V. Und das sind mal so ein paar echte kleine Hatchbacks, sportliche Hatchbacks gewesen. Da bin ich mal gespannt.
Brabus ist doch ein... Ist das diese E-Variante?
Nee. Es gab ja, Brabus war ja der Haustuner von Smart, bevor das jetzt an Geely gegangen ist. Und der 4x4 war der erste Viersitzige. Und jetzt, ich rede nicht von den Elektro-Varianten, sondern den aus den 90ern oder den 2000ern.
Okay. Den echten.
Und den gab es tatsächlich auch in einer Brabus-Variante.
Ja, okay.
Ist jetzt natürlich nicht so viel, was da an Leistung rüberkommt, aber das finde ich interessant, weil der Mini ist für mich wirklich ein Klassiker, da braucht man gar nicht drüber reden. Ob es der Smart 4x4 wirklich mal schafft in dieser Variante, ja, bleibt abzuwarten, werde ich dann mal berichten, wenn ich den Artikel gelesen habe, weil den habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Aber ja.
Bulli-Ära ist jetzt, jetzt haben wir ja einen Fachmann hier in der Runde, das jetzt durch diese Kooperation mit Ford, ist das vorbei, oder?
Ja, also Jan, das kann ich dir nur privat beantworten. Also Janosch und ich haben auch schon mal drüber gesprochen. Wir finden auch irgendwie beide, dass die da schon ganz schön viel Tafelsilber gegeben haben, wenn sie jetzt die Herrschaft über den Bulli an einen anderen Hersteller geben, egal wer es ist. Ja. Aber es ist ja nun auch mit dem T7 jetzt die Pkw-Struktur in das Auto eingezogen, also auch von VW auch. Ja. Da gibt's ja auch viele Leute, die sagen, das ist jetzt nicht mehr ein echter VW-Bus oder dieses Auto wird man nicht mehr mit Fug und Recht Bulli nennen können. Ja,
die werden nicht gegrüßt.
Ja, die werden nicht gegrüßt. Also der ist schon, mein Sohn fährt ein T6 und die Leasingzeit ist jetzt abgelaufen, aber er will ihn behalten. Und ich verstehe das wirtschaftlich nicht ganz, aber andererseits finde ich schön, dass in der Familie immer noch so ein Auto zu sehen ist. Und der ist wirklich bullig. Und der neue ist halt nicht so bullig. Ne? Das ist eben schon ein sehr geräumiges Auto und hat auch seine Reize, aber ist für mich nicht dasselbe. Aber ich merke auch, wie ich jetzt konservativer werde. Also ich bin vielleicht gar nicht mehr der richtige Ansprechpartner, um objektive Urteile über das Auto zu geben. Also ich mag es dann doch lieber klassisch und die ganzen neuen chinesischen Autos, die merke ich mir alle gar nicht mehr. Und so, das ist irgendwie gar nicht mehr so meins. Ich wollte noch eins nachtragen zum Brabus. Es gab auch ein Brabus Smart 4x2. Also ich kann mich nämlich erinnern, dass ich damals mit Bodo Buschmann höchst selbst zu Tisch gesessen habe und über das Auto gesprochen habe, was sehr teuer war, nur unwesentlich schneller als ein normaler Smart, sehr breit, fast so breit wie lang, so gefühlt vom Design. Und der Buschmann war jemand, das war ja ein Riesenkerl. Also wirklich groß, schwergewichtig. Der ist, glaube ich, hat in seinem Leben nicht in diesem Wagen gesessen. Hat ihn aber irgendwie als das Nonplusultra des Smart-Wesens irgendwie verkauft. Also das war auch sowas, was ich schon damals nicht so richtig verstanden habe. Und der 4-4 wird niemals ein gesuchter Oldtimer werden. Der war ja schon zu Lebzeiten ein Flop. Und ich weiß nicht, wie das ist ja wie ein Ford Edsel. Das ist ja letztlich eine Karikatur der Autogeschichte und kein gesuchter Oldtimer, kann man ja nicht sagen. Ja. Also Autos, die zu Lebzeiten nicht das geplante Ende der Produktion erreicht haben, die werden auch keine gesuchten Oldtimer.
Oh, da muss ich widersprechen. BMW Z8 ist ein super Beispiel dafür.
Ja, stimmt. Okay, Ausnahme. Gerne.
Aber ich sehe das ähnlich. Ich finde den auch nicht attraktiv. Und der ist ja auch bloß ein umgelabelter Mitsubishi. Da gab es einen baugleichen Mitsubishi bei dem Viertürer. Genau. Ja. Und beim Brabus von Smart gab es ja auch den Roadster. Mhm. Und da gab es eine Variante. Bei Smart war es ja immer so, die haben die Dreizylindermotoren gehabt. Mhm. Und da haben die bei dem Roadster vorne und hinten jeweils einen Dreizylinder reingepackt und hatten dann 6 Zylinder. Das ist ein richtig cooles Teil.
Das
der
Roadster ist sowieso was, ja. Super. Ja, das hat dann wieder was. Ich weiß noch, als der Smart 4-4 eingeführt wurde, sie haben Robbie Williams bezahlt für Exklusivauftritte und so. Und die Pressevorführung war im damals neuen, aber noch nicht fertiggestellten und also auch noch nicht in Betrieb genommenen Flughafen Zürich. Das war auch schon eine sehr exquisite Veranstaltung. Also sie haben einen ganzen Flughafen gemietet und Robbie Williams lief von jeder Leinwand und kriegte Geld für sein damals sowieso erfolgreichstes Album aller Zeiten. Kriegte er nochmal extra Geld von Daimler. Also die haben sich da richtig was versprochen von dem Auto, was aber nie eingetreten ist.
Nee, leider nicht. Ich glaube, der letzte 4-4 war erfolgreicher als der alte 4-4. Also das der genauso aussah wie der 4-2, aber halt wirklich ein Viersitzer dann war.
Der mit dieser Renault-Kooperation.
Genau.
Ja, sicher.
Na, Mensch, das war ein richtiger Ritt durch die unterschiedlichen Zeitalter der Automobile. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Unsere Zeit ist nämlich schon rum. Und nachdem Lars noch was gesagt hat, überlassen wir dir dann das Abschlusswort.
Ja, auch ich möchte mich bedanken. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeitschrift und auch danke, dass ihr diesen Podcast macht, den ich sehr, sehr gerne höre. Also jeder, der es bis hierhin geschafft hat, sollte auch mal ins Autotelefon reinhören, wenn er es sowieso noch nicht gemacht hat. Und ja, danke Stefan und schöne Grüße auch an deinen Co-Moderator beim Telefon, Autotelefon. Und ja, die letzten Worte gehören dir.
Ja, wunderbar. Werde ich ausrichten. Jetzt müsste, wenn ich jetzt originell sein wollte, müsste ich ja sagen, das war jetzt alles total blöd. Aber ich bedanke mich natürlich auch, auch wenn das für die Hörer erwartbar und langweilig ist, dass wenn sich alle immer am Ende bedanken. Aber nee, man freut sich auch mal woanders zu Gast sein zu können. Und im Gegensatz zu dem, das wissen unsere Hörer ja nicht, aber das sage ich jetzt mal, wir haben einander jetzt auch gesehen, mit der Software haben wir jetzt auch die Kameras am Rechner angehabt. Janosch und ich machen das tatsächlich nicht. Wir hören einander nur, weil wir telefonieren, ganz klassisch, aber natürlich auch über so eine Software, die uns dann am Ende den Podcast zusammenschraubt. Aber so ist es eben auch mal. Aber ich habe mich dabei ertappt, wie ich manchmal nicht Ja gesagt habe, sondern nur genickt habe. Und das kann ja keiner mitgekriegt haben, was ich dann von der Sache gehalten habe. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, es sind keine Informationslücken entstanden. Ich fand das interessant, mal wieder sehr genau in eine Zeitschrift zu gucken und sie nicht nur so zu überfliegen. Und es freut mich natürlich, dass ihr die Zeitschrift, für die ich schreibe, auch schon mal gewürdigt habt und sogar einen Text von mir. Das wusste ich gar nicht. Dann habt ihr mich ertappt dabei, dass ich die Folge nicht gehört habe. Entschuldigung. Also, bitte. Auf ein vielen Dank für dieses Mal, vielleicht auf ein nächstes Mal und alles Gute euch auch für euren Podcast.